Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 31. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich bin Marc Lipuna und habe mich heute mit Britta Jürgs verabredet. Britta ist Gründerin des Aviva Verlags, der den literarischen Kanon um weibliche Stimmen erweitert und sich zur Aufgabe gemacht hat, Schriftstellerinnen wiederzuentdecken. Hallo Britta.
Hallo.
Ja, schön, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich auch, mit dir gerade jetzt sprechen zu können, denn so fällt diese Episode nämlich in den Zeitrahmen der Blogparade Female Heritage, die das Ziel verfolgt, Frauen in der Erinnerungskultur präsenter zu machen und das Bewusstsein für ihr Werk und ihr Wirken zu stärken. Ja, und da dies ein Berlin-Podcast ist, hatte ich dich ja gebeten, mal zu schauen, welche Berlinerinnen zu den Aviva-Autorinnen zählen und einige von ihnen kurz vorzustellen. Doch bevor wir über diese interessanten Frauen reden, möchte ich natürlich einiges über den Verlag erfahren. Britta, stell dich doch vielleicht am Anfang mal kurz selbst vor und erzähl dann, wie du auf die Idee kamst, den Aviva Verlag zu gründen.
Ja, ich habe Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte studiert, habe da auch schon mich besonders interessiert für Schriftstellerinnen, für Künstlerinnen, fand, dass da immer noch relativ wenig vorkam im Studium. Und hatte immer so diese Idee, irgendwann mal einen Verlag zu gründen, habe frei gearbeitet, aber auch in einem französischen Verlag. Und als ich wieder nach Berlin zurückkam, war irgendwie so dieser Zeitpunkt, dann dachte ich, jetzt oder nie. Und warum ein Verlag? Ich hatte ein paar Buchideen mitgebracht aus Frankreich. Das waren dann zum Beispiel ein Band über surrealistische Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Und klar, den hätte ich auch irgendwo anders anbieten können, aber mir ging es dann darum, das einfach von Anfang an, von der Projektidee bis zur Verwirklichung selbst zu machen. Und das war der Beginn des Verlages. Mhm. Der natürlich, ich wollte den Verlag machen, um dort Bücher zu machen, die ich sonst nicht gefunden habe. Also Bücher, von denen ich dachte, dass die sind wichtig, das sind Themen, die gibt es so nicht. Gerade diese Kombination auch Künstlerin und Schriftstellerin der verschiedenen Epochen. Ich fand das einmal das Zusammengehen von auch Literaturgeschichte und Kunstgeschichte wichtig und dann halt auch einfach diese Frauen bekannt zu machen oder eben neben den Bekannteren auch die Unbekannteren wieder zu Wort kommen zu lassen.
Und wie kam es zu dem Verlagsnamen Aviva?
Das hat was auch mit dem zweiten Schwerpunkt des Verlages zu tun. Schriftstellerinnen, vornehmlich jüdische Schriftstellerinnen, Vergessene eben wieder bekannt zu machen, wieder zu entdecken. Aviva kommt aus dem Hebräischen und steht für den weiblichen Frühling. Und das war für mich so ein Symbol, also der weibliche Frühling, der Aufbruch und die jüdischen Schriftstellerinnen. Das passte gut zu meiner Idee, von dem, was ich in dem Verlag machen wollte.
Und war von vornherein klar, dass der Verlag ein Berliner Verlag werden wird?
Ja, ich lebte da schon eine Weile in Berlin und da war es einfach klar, ja, das mache ich hier in Berlin und ich hatte auch nicht vor, aus Berlin wegzugehen. Ja, eindeutig Berliner Verlag. Die Idee war jetzt nicht, ein Berliner Programm zu machen. Das sollte natürlich irgendwie ein universelles Programm sein. Aber natürlich, ich lebe hier und ich mache auch hier meine Entdeckungen. Natürlich ist es auch, gibt es sehr viel Inspiration aus Berlin.
Da ich jetzt aber ja einen Berlin-Kultur-Podcast habe, möchte ich mich natürlich vorrangig trotzdem auf die Berlinerinnen oder die Autorinnen fokussieren, die in deinem Verlag eine Präsenz haben und entweder eben aus Berlin kommen oder in Berlin gewirkt haben. Du hast mir ja eine kleine Liste geschickt mit, ich glaube, 8 Autorinnen, die wir jetzt mal nacheinander vorstellen wollen. Oder beziehungsweise du stellst sie vor. Ich habe tatsächlich, kannte ich fast alle vom Namen, aber über ganz wenige wusste ich nur was.
Ha, aber das ist doch schon mal toll, dass du fast alle vom Namen her kanntest.
Ja.
Genau.
Die erste
ist eigentlich, ja, nein.
Nee, genau. Also die erste ist tatsächlich eine, die ich nur vom Namen her kannte, von der ich aber tatsächlich noch nichts gelesen habe, und das ist Alice Behrendt. Wer war Alice Behrendt?
Ja, es fängt alles an mit einem, erstmal die Geschichte vielleicht dieses Buches, wie ich zu dieser Autorin kam, bevor ich sage, wer diese Autorin ist. Es fing an mit einem Antiquariatsfund. In einem Berliner Antiquariat stieß ich auf das Buch Die Bräutigame der Babette Bomberling von Alice Behrendt. Dieser Titel machte mich schon neugierig, dann fing ich an zu lesen, stellte fest, das ist ein Roman über eine Sargfabrikantengattin in Berlin, die einen Bräutigam für ihre Tochter sucht Und ich fing an zu lesen, fand das schon total witzig. Ich liebe diesen Einstieg in den Roman auch immer noch. Und dachte, wer ist diese Autorin? Ich habe natürlich das Buch gleich gekauft, habe es sehr schnell fertig gelesen, war begeistert und fing an zu recherchieren über diese Autorin. Und die war sehr, sehr berühmt zu ihrer Zeit. Also sie ist 1875 geboren, 1938 gestorben. Sie war in den 10er und 20er Jahren irgendwie wirklich auch eine sehr, sehr berühmte Schriftstellerin. Dieses Buch, Die Bräutigame der Babette Bomberling, war bei S. Fischer erschienen in hunderttausender Auflage. Alice Behrendt war die Schwester von Charlotte Behrendt-Corinth, die man vielleicht noch eher kennt oder damals, als ich anfing, auch mit meinen Recherchen, war die noch präsenter, einfach dadurch, dass sie einen Herrn Lovis Corinth geheiratet hatte, den berühmten Maler, mittlerweile glücklicherweise auch als Malerin und Zeichnerin bekannt und berühmt. Aber Alice Behrendt war eben die ältere Schwester, die eben doch eine sehr berühmte und bekannte Schriftstellerin war.
Ich finde es immer erstaunlich, dass jemand, der, das hatte ich nämlich auch gelesen, dass sie ja eigentlich eine der Spitzenautorinnen bei Fischer war in den 20er Jahren, dass es wirklich passiert, dass so jemand komplett in Vergessenheit gerät eigentlich. Ne? Also, dass man halt irgendwann nicht wieder aufgelegt wird, das mag ja noch irgendwie sein, aber dass sie wirklich so komplett gelöscht wurde aus der Erinnerung, das fand ich dann doch erstaunlich tatsächlich.
Das ist erstaunlich, aber das begegnet mir immer wieder bei sehr vielen dieser Autorinnen in meinem Programm. Und ich kann es auch immer noch nicht, immer wieder regelmäßig nicht fassen, warum das so ist. Aber das hat wirklich, und da sehe ich auch so meine Aufgabe unter anderem darin, es ist wirklich so, dass man immer wieder was tun muss dafür, um diese Autorinnen und ja, es passiert auch Autoren, ja, aber natürlich ist es bei Autorinnen ein Phänomen, was noch häufiger auftritt, würde ich sagen, dass die Frauen dann noch vergessener sind als die männlichen Kollegen.
Ich hatte jetzt gerade in der letzten Woche ein Interview mit Michael Bienert, der gerade das Irmgard Keun-Buch rausgebracht hat. Und Irmgard Keun hatte ja das Glück, wiederentdeckt zu werden, im Grunde nochmal im Zuge dieser neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre. Das ist ja vielen Autorinnen, die du im Verlag hast, nicht vergönnt gewesen. Sind denn die Themen, die Alice Behrendt behandelt hat zum Beispiel, nicht feministisch genug gewesen?
Ja, sie sind nicht feministisch in dem Sinne. Aber Alice Behrendt hat einen großen Vorteil, der vielleicht dann auch der Nachteil ist. Sie ist witzig. Sie ist auch Humoristin gewesen. Und das ist so dieser besondere Witz und Humor, den liebe ich sehr in ihren Büchern. Das sind auch sehr tolle, sind wirklich Berlin-Bücher mit skurrilen Menschen und die sie dann porträtiert. Gerade dieses Buch Die Bräutigame der Babette Bomberling, wo sie natürlich dann auch ein Panorama von verschiedensten Männertypen aus der Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts vorstellt. Das ist wirklich köstlich. Aber gerade durch diesen Witz und diesen Humor gab es dann so eine Zeit, wo das dann als nicht seriös genug und eben nicht so vielleicht richtig literarisch angesehen wurde. Was ja so eine Autorin wie Vicky Baum auch anhaftete.
Genau, über die reden wir auch noch, aber wir bleiben mal in der Reihenfolge, sonst komme ich vielleicht ganz durcheinander. Ja. Kommen wir mal zur zweiten Autorin.
Darf ich noch was zu Alice Behrendt sagen?
Na klar.
Ich wollte noch sagen, sie ist in Berlin geboren, sie ist zwischenzeitlich nach Italien gegangen, hat auch mal in Konstanz gelebt, kam aber wieder nach Berlin zurück, war dann so erfolgreich, dass sie sich ein Haus erschrieben hat in
Zehlendorf.
Genau. Ich war gerade nicht mehr sicher, ob in Dahlem oder in Zehlendorf. Und musste dann weg, weil sie Jüdin war. Also, und dieses Jüdischsein, sie war so assimiliert wie sehr viele andere auch in dieser Zeit. Also das spielte bis zum Zeitpunkt der Verfolgung eigentlich noch keine große Rolle. Aber dann ging sie wieder nach Italien und dort starb sie dann aber sehr arm.
Ja, ich habe auch noch gelesen, weil du das mit Zehlendorf gerade angesprochen hast, dass sie ja auch versucht hat oder dort etabliert hat, auch leider eben nur für kurze Zeit nochmal so einen Salon zum literarischen Salon, was ja eben an diese Salonkultur der 150 Jahre zuvor oder 100 Jahre zuvor anknüpfte. Ja, schade tatsächlich. Also wie grundsätzlich natürlich alle Schicksale, die 33 so einen radikalen Wandel erleben mussten.
Aber sie lebte eben auch mal hier in der Nähe, in Moabit. Und was ich ganz großartig finde, tatsächlich, das kam im Zuge dieser Wiederveröffentlichung ihrer Bücher, denn ich fing dann an zu recherchieren, wer ist diese Autorin. Damals war das also noch nicht 70 Jahre nach dem Tod, sondern schon davor, dass die ersten Bücher bei mir im Verlag erschienen. Also ich machte mich auf die Suche nach den Erben, nach den Nachkommen und fand dann irgendwie eine Enkelin in Schweden. Und was dann ganz großartig war, dass im Zuge dieser Veröffentlichung hier in Tiergarten tatsächlich eine Straße nach ihr benannt wurde. Und zu dieser Straßenbenennung kam dann auch die Enkelin aus Schweden nach Berlin und so. Das finde ich so wunderbar, dass man dann halt also nicht nur durch die Bücher, sondern auch durch sowas wie Straßen, dass es festgehalten wird. Also so ein bisschen dieser Versuch, ja, das so ins kollektive Gedächtnis stärker einzuschreiben.
Ja, was eine total wichtige Sache ist und die ja wahnsinnig spät kommen.
Ja.
Muss man dazu sagen. Ich werde in den Shownotes zum Podcast übrigens natürlich immer Links zu den Büchern und auch Links zu der Biografie von den Damen setzen auch. Was ich noch interessant fand, ist zum Beispiel, dass viele Biografien auf Wikipedia tatsächlich sehr kurz sind und deshalb möchte ich gleich an dieser Stelle nochmal FemBio erwähnen als Portal für weibliche Biografien, wo alles unglaublich ausführlich oder wesentlich ausführlicher dargestellt wird, was mir jetzt auch in der Vorbereitung dann noch eine enorme Hilfe gegeben hat. Also auch das werde ich verlinken, einfach als künftiges Rechercheinstrument für alle, die vielleicht nicht immer nur auf Wikipedia schauen wollen. Kommen wir zur nächsten Autorin. Ich habe Ruth Lanzhoff-York auf meiner Liste stehen. Sie wurde 1904 in Berlin geboren und starb 1966 in New York. Was gibt's über Ruth Lanzhoff-York zu erzählen?
Ja, das ist wirklich auch eine ganz, ganz großartige Autorin. Sie war ja so wirklich der Inbegriff so einer Berliner Bohemienne. Es gibt ein wunderbares Foto von ihr, das sie zeigt, so mit ihrem, also sie war Autofahrerin, was damals wirklich so der Inbegriff der Modernität war. Also so eine sehr moderne junge Frau und dieses Bild, was ich gleich vor Augen habe von ihr, das zeigt sie so in einem schwarz-weißen Mantel mit ihrem schwarz-weißen Hund vor ihrem weißen Automobil, ganz wunderbar. Sie hat als junge Frau, als Schauspielerin tätig, hat dann aber festgestellt, dass das doch nicht so ganz das Wahre ist und hat dann geschrieben, hat Texte geschrieben, so über den Zeitgeist in Berlin, natürlich auch über ihre Reisen, aber immer über Männer, Frauen, ja, so Lifestyle-Themen, aber so im wirklich wunderbare Feuilletons, die so in den Ullstein-Zeitschriften veröffentlicht wurden. Also ein Band jetzt mit den Feuilletons ist eins der letzten Bücher von Ruth Lanzhoff-York in meinem Verlagsprogramm. Das erschien unter dem Titel Das Mädchen mit wenig PS. Aber ja, sie war eigentlich gerade eine mit sehr viel Power, sehr viel Energie. Ihren ersten Roman, Die Vielen und der Eine, konnte sie noch veröffentlichen vor 33. Da ging es um eine junge Journalistin, die von Berlin nach New York geht. Und danach schrieb sie weiter. Nur diese ganzen Romane, die sie dann danach schrieb, der nächste ist, der heißt Roman einer Tänzerin, hat mit der Biografie einer Tänzerin zu tun, einer Frau, die sie selbst kannte, auch Lena Amsel, einer Tänzerin. Und dieses Buch, das Manuskript, das nahm sie mit ins Exil und es sollte 33 erscheinen bei Rowohlt, wie auch ihr erstes Buch, aber es erschien nicht mehr. Sie hat noch die Korrekturfahnen erhalten, korrigiert und dann ist nichts mehr damit passiert. Diesen Roman, wie auch den nächsten, Die Schatzsucher von Venedig, das hätte sie bei Ullstein als Fortsetzungsroman veröffentlicht. Der ist auch nicht mehr erschienen. Das sind alles Manuskripte, die dann in ihrem Nachlass sich gefunden haben. Also der Nachlass ist in Boston, gehört zur Boston University. Und denn sie emigrierte dann in die USA. Und das sind alles ja sehr flotte, sehr episodenhafte Bücher, die aber ganz viel von diesem 20er-Jahre-Zeitgeist zeigen und auch immer wieder viel ja, immer wieder natürlich, da kommt sie auch immer wieder auf Berlin. Also da ist zwar die Schatzsucher von Venedig, gut, das spielt jetzt tatsächlich in Venedig in einer Nacht, aber so in ihren anderen Büchern, die fielen unter eine in ihren Feuilletons, auch im Roman einer Tänzerin kommt auch immer mal wieder Berlin vor. Also sie ist dann eine Berlinerin, die natürlich vorher auch schon viel unterwegs war, aber die dann natürlich notgedrungen emigrieren musste, emigrieren konnte, aber auch emigrieren musste, dann in die USA ging, hat dann dort angefangen, auf Englisch zu schreiben. Ein Buch, was ich auch ganz großartig finde von ihr, was überhaupt nichts mit Berlin zu tun hat, ist 60 to go, ein Roman vom Widerstand in der Riviera, wo es um eine Widerstandsgruppe geht, die versuchen, Flüchtlinge über die Grenze nach Spanien zu bringen, in Südfrankreich. Und das hatte sie eben auf Englisch geschrieben und das ist dann auch bei mir im Verlag erstmals eben in deutscher Übersetzung von Doris Hermanns hier herausgekommen.
Die ich demnächst übrigens treffe, Doris Hermanns, auch zum Gespräch, weil sie eine tolle Berlinerin hat, die sie mir vorstellen möchte. Genau. Noch so ein bisschen Gossip für alle, die Ruth Lanzhoff-York nicht kennen. Also sie hat tatsächlich, als Schauspielerin war sie bei Nosferatu dabei, in Monos Nosferatu, was ich schon mal ganz toll finde. Und sie nimmt für sich in Anspruch, eigentlich für den Durchbruch von Marlene Dietrich verantwortlich zu sein. Zumindest habe ich das so gelesen, weil sie die Dietrich für die Rolle der Lola im Blauen Engel vorgeschlagen haben soll. Also ohne Ruth Lanzhoff-York gäbe es vielleicht die Marlene Dietrich nicht, wie wir sie heute kennen. Ich fand bei ihr noch interessant, dass sie ja tatsächlich sich entschieden hat, dann in den USA zu bleiben, also nicht zurückzukehren nach Deutschland, gleichzeitig aber sehr stark als Vermittlerin zwischen den Kulturen gearbeitet zu haben und sowohl amerikanische Autorinnen und Autoren in Deutschland bekannt zu machen, als auch umgekehrt. Also soll zum Beispiel der junge Günter Grass auch von ihr in Amerika eingeführt worden sein. Das fand ich auch nochmal so ein...
Ja, sie war wirklich eine tolle, auch Kulturvermittlerin, genau. Mhm.
Ruth Lanzhoff-York. Wir kommen zur nächsten Autorin. Das ist tatsächlich eine, von der ich gar nichts wusste. Das ist Maria Leitner. Maria Leitner wurde 1892 im heutigen Kroatien geboren und wurde 1942 ermordet. Dazwischen liegen 50 Jahre, nicht ganz einfache Jahre, aber was gibt's über Maria Leitner zu erzählen?
Ja, Maria Leitner ist in Österreich-Ungarn geboren, 1892, war in Ungarn und auch in Österreich, glaube ich, Journalistin und kam dann, komplizierte Geschichte alles, aber kam dann schließlich 1920 nach Berlin. Also sie war deutschsprachig und kam dann nach Berlin und ja, schrieb ganz viele, vor allem journalistische Texte, war politisch sehr engagiert. Also es ist wirklich, man erfährt bei ihr ganz viel so über das, ja, nicht so über dieses Bohème-Berlin, über das Ruth Lanzhoff-York schreibt, sondern halt wirklich über die kleinen Leute, über die Hinterhöfe, über die Auswirkungen des Paragraphen 218, über Frauen in Berlin. Sie geht auch, sie ist natürlich auch unterwegs und schreibt auch über andere Gegenden in Deutschland, aber sie ist vor allem wirklich, lebt halt in Berlin und schreibt über Berlin. Ihre Texte über die Menschen in der Großstadt und auch so Berliner Miniaturen sind in einem schönen Band veröffentlicht, der heißt Mädchen mit drei Namen. Mädchen mit drei Namen ist auch der Titel eines kleinen Romans, der über eine junge Frau aus der Provinz, die nach Berlin kommt, so ein bisschen so eine Art Gegenstück zu Irmgard Keuns Geschichten von den jungen Frauen, die in die Großstadt kommen. Und der ist zusammen abgedruckt mit anderen Reportagen aus Deutschland, die zwischen 1928 und 1933 erschienen sind, herausgegeben von Helga und Wilfried Schwarz. Maria Leitner ist vielleicht die am stärksten, ja, habe ich schon gesagt, auch so gesellschaftskritische Autorin, so oder in dem Programm, also in meinem Programm, zumindest was die Berlinerinnen angeht. Also sie hat dann ab 1920 hat sie in Berlin gelebt und ist dann aber auch emigriert, konnte aber undercover oder unentdeckt eben auch wieder nach Berlin zurück, hat dann auch nach 33 noch auch ganz, ganz interessante Reportagen und Texte über Berlin geschrieben. Sie ist mit ihrem Buch Hotel Amerika, stand sie auch auf der Liste, also es gehörte zu den verbrannten Büchern. Und sie hat in den 30er Jahren einen Roman geschrieben, Elisabeth, ein Hitlermädchen, Der wurde dann in der Pariser Tageszeitung veröffentlicht als Fortsetzungsroman. Und damit wollte sie eigentlich auch zeigen, wie so eine, natürlich irgendwie eine junge Frau, die erstmal Hitlermädchen war, aber die sich dann abgewendet hat und die dann gemerkt hat, was da alles falsch läuft. Und damit wollte sie natürlich auch in Deutschland, also wollte natürlich auch die Menschen aufrütteln und zu zeigen, dass sie sich abwenden müssen vom Nationalsozialismus. Diesen Roman, den haben wir dann auch, also auch herausgegeben von Helga und Wilfried Schwarz, auch veröffentlicht im Aviva Verlag. Und da sind auch Texte drin, die dann eben über Berlin und Deutschland dann nach 33 sind, denn sie hatte wirklich genaue Kenntnis darüber. Zum Beispiel hat gesprochen mit Arbeiterinnen, die bei IG Farben waren oder war im Heinehaus, im Heinezimmer, wo eigentlich niemand rein durfte, in Düsseldorf, in der Bibliothek, und ist eben halt, wie gesagt, so undercover, und mit ihrem Pass konnte sie nach Deutschland zurück. Ist dann nachher nach Frankreich gegangen und leider ist es ihr nicht geglückt, auszuwandern. Sie hat ganz viele Hilfsgesuche geschrieben und steckte dann aber irgendwie in Südfrankreich fest, erkrankte und konnte nicht wohin. Sie wollte eigentlich gerne in die USA und ihr ist es aber nicht gelungen. Mhm. Also sie starb dann 42 in Marseille.
In demselben Jahr starb auch die nächste Autorin, die mir auch gar nichts sagte, Lilly Grün, ebenfalls 1942 gestorben, ebenfalls krank am Schluss oder beziehungsweise schon längere Zeit ihres Lebens mit einer Lungenkrankheit und dann deportiert worden nach Weißrussland und dort dann verstorben. Lilly Grün, 1904 in Wien geboren, eine völlig vergessene Autorin.
Darf ich gerade noch mal was dazu sagen? Also bei Lilly Grün kann man jetzt nicht nur sagen verstorben. Also sie ist wirklich ermordet worden.
Mhm. Ja, nee, jetzt, das wollte ich auch nicht, ich wollte kein Vergleich reden. Ne?
Nee, genau. Mhm.
War nur interessant, dass es gibt immer so biografische Bezüge von der einen zur nächsten Autorin.
Auf
das
jeden
eine
Fall.
Ist dasselbe Todesjahr, das andere sind dieselben Geburtsjahre. Das sind noch so die äußeren Eckdaten,
dass
es so Frauen derselben Generation sind.
Ja.
Sie hat jetzt tatsächlich so ein bisschen anderen Themenschwerpunkt, weil sie geht so in Richtung Theater, Kabarett, durchaus auch links und politisch. Ich wusste gar nichts von ihr. Ich habe tatsächlich nur die Biografie jetzt auf Fembio gelesen und mehr weiß ich über Lilly Grün nicht. Wer war Lilly Grün?
Ja, Lilly Grün ist nicht in Berlin geboren, genau, da hast du es gesagt, also ist in Wien geboren, kam Ende der 20er Jahre nach Berlin. Sie hatte in Wien auch schon auf der Bühne gestanden als Schauspielerin in kleinen Rollen, aber es wurde total schwer in dieser Zeit in Wien, und da dachte sie, in Berlin gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, also gehe ich nach Berlin. Naja, auch in Berlin war dann die Weltwirtschaftskrise, und es war auch in Berlin nicht einfach. Sie hat trotzdem Kabarett, politisches Kabarett gemacht, aber musste für ihren Lebensunterhalt eben in einem Café arbeiten, hat aber auch immer wieder Texte geschrieben, Gedichte und Geschichten geschrieben, die eben auch versucht in Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen. Über diese Zeit in Berlin hat sie, als sie dann schon wieder Berlin verlassen hatte, sie ging wieder nach Wien zurück, sie war in Berlin auch durch die sehr prekären Lebensumstände war sie lungenkrank und ging dann einfach wieder nach Wien zurück, hat dort einen Roman geschrieben, Alles ist Jazz. Ursprünglich hieß er
Herz über Bord.
Mhm. Wir haben den Titel geändert, weil es auch irgendwie eine andere Veröffentlichung gab mit dem Titel Herz über Bord. Aber Alles ist Jazz ist natürlich ein Begriff aus dem Roman. Und da geht es um ein Kabarett mit Namen Jazz. Und in diesem Kabarett, das ist eine junge Schauspielerin, die die Hauptperson in diesem Roman ist. Und mit anderen zusammen kreiert sie so ein Kabarett, wo jeder und jede irgendwie was macht. Und sie ist eben eine, die Texte, also die auftritt dort auch. Aber natürlich machen alle alles. Und Jazz steht für sie so für das Zeitgefühl. Also das ist so das, wie sie sind, wie sie leben und ihre Vorstellung so von, ja, auch von Berlin, muss man auch sagen, ne, in der Zeit. Und dieser Roman, der hat mich umgehauen. Ich habe ihn von der Herausgeberin Anke Heimberg gezeigt bekommen. Sie hat ihn mir ausgeliehen. Sie hatte den entdeckt und hat die Autorin entdeckt. Und wir waren beide hin und weg von diesem wunderbaren Roman, der übrigens auch jetzt gerade vor ein paar Jahren von der Hauptdarstellerin von Babylon Berlin, Liv Lisa Fries, entdeckt wurde. Sie hat nämlich mehrfach in Interviews erzählt, dass sie nicht nur Irmgard Coyn, sondern eben auch Lilli Grün, Alles ist Jazz, gelesen hätte, irgendwie, also um sich auf die Rolle vorzubereiten. Mhm. Und dass sie da wirklich eine ganze Menge mitbekommen hat davon, wie Berlin, so wie sich das so anfühlte, als junge Frau in Berlin zu sein. Und ich finde, das ist so, neben dem ganzen Witz, den dieser Roman hat, das ist wirklich so eine ganz große Stärke dieses Buches, dass man da wirklich ganz viel von dem Lebensgefühl erfährt. Mhm. Und auch, wie modern das auf der einen Seite ist. Also wir entdecken ganz viele Parallelen auch so zu heute und denken so, wow, diese jungen Frauen um diese Zeit, ja, kennt man irgendwie die Probleme oder die Erfahrung von dem, wie es heute ist, auch dieses prekäre Lebenssituation und Ungewisse. Ja, es ist einfach ein sehr, sehr, also wirklich ein wunderbares Buch einer Autorin, die wirklich vergessen war. Das muss man sagen. Also dieses Buch wurde 1933 veröffentlicht im Schollner Verlag in Österreich. Das nächste Buch von ihr kam 1935 heraus und bei uns als Zum Theater erschienen. Und Lilli Grün hatte zwar einen gewissen Erfolg mit ihren Büchern, aber sie konnte einfach nicht mehr bekannt werden. Mhm. Also in Deutschland hatte sie sowieso mit 33 als Jüdin überhaupt keine Möglichkeit mehr. Und da kann man nicht sagen, dass es irgendwie eine berühmte Schriftstellerin war, die dann vergessen ist, sondern sie konnte gar nicht bekannt werden. Aber ja, hat wirklich großartige Romane geschrieben und auch wunderbare, gerade diese Gedichte und Geschichten. Die haben wir unter dem Titel Mädchenhimmel veröffentlicht, auch vor einigen Jahren. Und das ist eins der wenigen Bücher mit Gedichten und Geschichten im Aviva-Programm. Aber diese Gedichte haben mich auch sehr, sehr begeistert. Und was schön ist, ich muss jetzt doch auch nochmal wieder auf die Straßen und Straßenbenennungen kommen. So, ich glaube, vor 2 Jahren wurde in Marzahn-Hellersdorf eine Straße nach Lilli Grün benannt. Ja, hervorgerufen natürlich durch diese Veröffentlichungen bei uns. Und gerade Mädchenhimmel ist irgendwie sehr bekannt geworden. Und jetzt gibt es einen Lilli Grün-Weg. Mhm. So, wir wissen nicht, ob die Autorin dort je war, aber wir wissen ganz genau, dass sie in Berlin war und dass sie Berlin ganz genau, also beobachtet hat, was sie in Berlin erfahren hat und so. Das ist wirklich eine Berliner Autorin,
die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ja, für mich klingt das auch tatsächlich nach einem Buch, was demnächst auf meinem Stapel ungelesener Bücher landet und hoffentlich nicht lange ungelesen bleiben wird. Ja. Das passt mir sehr gut so in diese Endzeit Weimarer Republik, was mich ja gerade sehr einfach persönlich auch interessiert, ne, wo die Volker Kutscher-Romane natürlich auch gut reinpassen, wo das Kunstsein oder Irmgard Coyns erste Romane gut reinpassen und eben auch einige von denen, die wir jetzt heute besprechen, beziehungsweise die Autorinnen auch dazu. Die nächste Autorin ist tatsächlich eine, die mir durchaus geläufig ist. Wir reden über Vicky Baum, ebenfalls in Wien geboren, einige Jahre früher, schon 1888 dort geboren, ebenfalls aus einer jüdischen Familie kommt, ebenfalls irgendwann in Berlin gelandet. Und sie hat, was offenbar so ein bisschen eine Genre-Sache ist, die in der Zeit auch entsteht, weil du hast gerade bei Maria Leitner schon über Hotelromane, einen Hotelroman geschrieben und sie hat natürlich mit Menschen im Hotel wahrscheinlich so das Standardwerk für Hotelromane, wenn man so möchte, geschrieben. Aber vielleicht noch mal ein paar Worte zu Vicky Baum für alle, die von ihr weniger wissen als ich und ich weiß schon nicht viel.
Ja, dieser auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter oder der Hotelroman, ja, der wirklich großartig ist von Vicky Baum. Ja, was ich bei Vicky Baum interessant finde, dass die wirklich so in den letzten Jahren so richtig, also für mein Gefühl so richtig wiederentdeckt wurde. Der haftete noch vor längerer Zeit dann immer sowas an, ach ja, die hat ja diesen guten Hotelroman geschrieben, aber so ein bisschen dieser Trivialstempel. Und das finde ich wirklich sehr interessant, dass das zum einen, also für Bücher, die gerade in den 20er Jahren, das ist so ein besonderes Genre auch, der, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also das halt wirklich auch mit Reportage und literarischem und mit auch viel, viel Witz dann so Bücher, also diese Trennung zwischen E und U, die gibt es da nicht, meiner Ansicht nach. Also, oder die sollte es auf keinen Fall geben. Und die ist dann oft so bei uns noch in den Köpfen gewesen. Und dass man auch seriöse Dinge und rüberbringen kann, auch mit zuweilen anscheinend oder scheinbar locker geschriebenen Büchern, das ist sowas, was für diese Zeit eigentlich sehr typisch ist. Und Vicky Baum, von ihr, ich fange mal so rum an, von ihr habe ich schon vor einigen Jahren zum ersten Mal einen Band veröffentlicht, herausgegeben von Julia Bertschik. Der heißt Pariser Platz 13. Pariser Platz 13, natürlich eine sehr gute Berliner Adresse. Und das ist der Ort eines Schönheitssalons, denn Pariser Platz 13 ist eine Komödie um einen Schönheitssalon. Dieses Theaterstück wurde von 1930, glaube ich, in Berlin uraufgeführt von Gustav Gründgens und war ein totaler Flop. So, man hörte also danach nie wieder davon. Dieses Buch erschien auch nicht wie die anderen oder dieser Text, er wurde auch nie gedruckt, bis wir es dann hier im Verlag gemacht haben. Am Anfang dachte ich dann, als ich das angeboten bekam von Julia Bertschik, Theaterstück, ja, schwierig. Dann fing ich aber an zu lesen und fand das so köstlich und so großartig, dass ich dachte, okay, Theaterstück, aber es muss unbedingt, es ist so modern, es ist sehr kritisch auch wieder. Also es hat wirklich sehr viel Gesellschaftskritik und Sozialkritik da drin. Es ist witzig, es ist super witzig und deswegen musste das unbedingt sein und dieses Buch ins Aviva-Programm. Was spannend ist, so am Anfang, als es zum ersten Mal erschien, da haftete Vicky Baum noch so ein bisschen dieses nicht ganz Seriöse an. Als dann irgendwann waren dann die 1000 Exemplare der ersten Hardcover-Ausgabe verkauft. Es hat auch sogar auch ein bisschen gedauert, obwohl es nur 1000 waren. Und dann dachte ich, es muss aber trotzdem eigentlich wieder, es muss wiederkommen. Und dann habe ich es eben als Broschurband nochmal rausgebracht. Und in den letzten Jahren habe ich dann festgestellt, da hat zum Beispiel auch die Biografie von Nicole Nottelmann dazu beigetragen und vieles andere. Also als dann dieses Taschenbuch rauskam, da war Vicky Baum auf einmal, hatte eine andere Wertigkeit bekommen. Also so. Und heute, und das ist schön und das ist auch wirklich richtig so. Und jetzt werden andere Romane von ihr wieder veröffentlicht. Und man sieht, wow, das ist wirklich eine interessante Autorin, die es sich auf jeden Fall lohnt, wieder zu entdecken, auch jenseits von Menschen im Hotel.
Na, sie ist, und das fand ich dann auch wieder interessant, sie hat ja dann im Exil aus Amerika heraus noch einen Roman geschrieben, Hotel Berlin, der sich auch mit der NS-Zeit auseinandersetzt. Grundsätzlich, glaube ich, hat sie so ein bisschen das Schicksal dann auch ereilt wie viele andere, die eben als Trivialautorinnen wahrgenommen wurden. Sie selber nannte sich ja erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte, was ich ein sehr schönes Zitat fand.
Ja, klasse.
Also sie war so gebrandmarkt als populäre Melodramatikerin. Das hat sie ja eben, oder beziehungsweise diese Tatsache, dass ihre Romane oder diese Exilromane, das hatte Irmgard Keun ja auch das Problem, dass die in der Zeit noch rezipiert wurden und auch gelesen wurden und danach aber, weil man sich vielleicht auch im Adenauer Deutschland damit nicht auseinandersetzen wollte, manche hatten das Glück dann in der DDR tatsächlich nochmal wiederentdeckt zu werden, zumindest für diesen Teil der Literatur. Also
ne? Das hätten wir, genau, das trifft natürlich auch Maria Leitner zu, dass die in der DDR tatsächlich genau noch bekannter war und dann und im Westen halt einfach nicht bekannt.
Irmgard Keun, wie gesagt, hatte ich, weil ich das gerade jetzt auch sehr intensiv besprochen hatte, tatsächlich auch, dass diese antifaschistischen Romane oder diese eine starke Auseinandersetzung mit der NS-Zeit haben, dann in der DDR nochmal rezipiert wurden, im Adenauer Deutschland nicht so von Interesse waren. Das ist eben ja auch was einige Damen hier tatsächlich auch prägt. Auch Ruth Lanzhoff-York, habe ich ja gelesen, hatte ja dann doch tatsächlich ein sehr kritisches, logischerweise, ein sehr kritisches Verhältnis zum Nationalsozialismus zwischen Deutschland, konnte dann aber eben daraus keinen, sagen wir mal, Profit mehr schlagen oder keinen Erfolg mehr generieren nach dem Krieg. Ja, wir haben noch ein paar Damen auf der Liste. Ich habe jetzt eine, von der ich tatsächlich auch gar nichts wusste. Margaret Goldsmith, wenn ich das richtig ausspreche. 1895 in Milwaukee geboren und im Vergleich zu den anderen Damen, die wir jetzt besprochen haben, hat sie auch ein gutes Alter erreicht, obwohl Vicky Baum ist ja auch 72 geworden. Ich sehe gerade, sie ist 75 geworden, ist dann in London 1970 gestorben. Eine Amerikanerin, die aber in Berlin aufgewachsen ist und dann nach Amerika zurückging zu studieren, um dann wieder nach Berlin zurückzukommen. Und hier hat sie dann angefangen zu schreiben. Was gibt's über Margaret Goldsmith, die ja, wenn ich es richtig sehe oder richtig gelesen habe, tatsächlich jetzt auch so eine, gerade jetzt im aktuellen Programm für euch, eine wichtige Rolle spielt mit einem Roman, der jetzt wieder oder vielleicht sogar erstmalig, das weiß ich nicht, musst du jetzt erzählen, erschienen ist.
Ja, wieder erschienen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz spannend, finde ich, denn ich muss ihn jetzt gerade mal herholen, den Roman, weil der leuchtet so gelb hier.
Ja, genau. Ganz und tolle Covergestaltung auch mit diesen mit den Figuren vorne drauf. Ganz
ja, toll. Ja, das ist das, also bis dahin zumindest das Originalcover. Allerdings war es da nicht so gelb. Also die Farbe ist jetzt auf jeden Fall hinzugefügt. Und es ist sehr witzig, weil dieses Cover nämlich, oder diese Zeichnung auf dem Cover nämlich von einer Künstlerin stammen namens Martell Schwichtenberg, die in einem der ersten Aviva-Bücher porträtiert ist, nämlich in einem Sammelband über Künstlerinnen und Schriftstellerinnen des Expressionismus mit dem Titel Wie eine Nilbraut, die man in die Wellen wirft. Und diese Martell Schwichtenberg, die auch den Balsen-Schriftzug gestaltet hat, genau, war mit Margaret Goldsmith befreundet. Und dieser Roman, den wir hier wieder veröffentlicht haben, der erstmals 1931 erschien, der ist auch Martell Schwichtenberg gewidmet. Und entdeckt und herausgegeben und auch mit einem Nachwort versehen hat ihn Eckhard Gruber, der mich eben auch auf diesen Roman aufmerksam gemacht hat. Und dieser Roman fängt an, so 1918, noch im während des Ersten Weltkriegs. Und da werden die beiden, oder die Protagonistin heißt Patience, also der Roman heißt Patience, geht vorüber. Patience, das ist die Tochter einer Engländerin und eines Deutschen. Sie macht gerade ihr Abitur und der Roman beginnt damit, dass sie sich mit ihrer Freundin Grete zur Feier des Abiturs in der Uhlandstraße in einer Konditorei trifft. So. Und wir begleiten dann Patience durch die 20er Jahre hindurch, würde ich mal sagen. Patience wird Journalistin. Es kommt auch die Ermordung von Rosa Luxemburg, kommt hier im Roman vor. Und ja, man kriegt auch so ganz viel Berlin-Kolorit mit. Margaret Goldsmith war auch US-Handelskommissarin und hat dann ab Ende der 20er Jahre fing sie an, Bücher zu schreiben. Sie ist eigentlich total vergessen, als das Einzige, wo sie vorher jetzt noch ein bisschen auftauchte, ist ein ganz anderer Kontext, und zwar der, dass sie irgendwann eine Affäre mit Vita Sackville West hatte.
Die wiederum mit Virginia Woolf.
Ja, also Virginia Woolf mochte Margaret Goldsmith überhaupt nicht. Ja. Ja, das ist im zweiten Teil dieses Romans geht es dann nach London und auch die Bloomsbury Group kommt dann darin vor. Aber es ist auch ein wunderbarer, wirklich ein wunderbarer Berlin-Roman. Wir haben dann natürlich auch hier so einen kleinen Berlin-Stadtplan hier vorne im Vorsatz, wo dann die Orte auftauchen, in denen sich Patience und Grete bewegen. Und ja, es ist wirklich eine schöne, also für mich auch war es eine ganz tolle Entdeckung irgendwie so aus dieser Zeit und auch von einer Autorin, von der ich selbst auch vorher nie was gehört hatte, muss ich gestehen. Und das ist ja auch wirklich das Tolle, dann einfach auf diese Entdeckungen zu stoßen und die dann eben auch wieder ja, unter die Leute zu bringen. Margaret Goldsmith ist dann übrigens nach 33, also vorher hatte sie sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch geschrieben. Sie hat noch einen anderen Roman auf Deutsch geschrieben, ist dann aber nach 33 hat sie Deutschland verlassen, hat dann in London ihre Wahlheimat gefunden und hat dann auch nie wieder Deutsch veröffentlicht. Mhm. Also sie war aber dann durchaus auch als war Übersetzerin, hat auch Anna Segers, Erich Kästner, viele uns heute eben auch bekannte Autorinnen und Autoren übersetzt. Auch einige, wie sie, oder viele, wie sie stolz anmerkt, derjenigen, die von den Nazis, also deren Bücher verbrannt wurden. Und war eben auch so eine, schon eine Kulturvermittlerin auch. Mhm. Aber eben auch weiter, also Übersetzerin und Autorin auch zahlreicher Biografien und Sachbücher.
Bevor wir jetzt zu den, weil wir machen jetzt eben einen kleinen Zeitsprung bei den letzten beiden Autorinnen, die wir noch besprechen wollen. Du hattest kurz erwähnt, dass das für dich so eine Wiederentdeckung ist. Ich würde noch mal kurz sozusagen in die Verlags- und Vertriebsgeschichte da einhaken. Wer sind denn eure Leser und Leserinnen? Also sind es mehr, vermutlich sind es mehr Leserinnen, was eigentlich total schade ist, beziehungsweise ich finde, das sollten auch genau mindestens genauso viele Männer lesen. Also ich habe es jetzt jedenfalls, ich habe jetzt so einiges auf der Liste. Aber wie bringt ihr eure, also wie platziert ihr eure Bücher im Buchmarkt? Weil das ist ja für kleine Verlage eh immer schwierig. Jetzt mit dem sehr speziellen Programm kann ich mir vorstellen, dass es auf der einen Seite sicherlich auch ein Vorteil ist, so aufgestellt zu sein. Aber sicherlich ist es trotzdem schwer im großen, vor allem in den großen Ketten, oder?
Also in den großen Ketten kommen wir eigentlich nicht vor. Mhm. Es sei denn, es gibt einen Bestseller oder einen kleinen Bestseller, was es auch schon mal gab in der Verlagsgeschichte mit dem Weißen Abendkleid von Victoria Wolf, einer nicht-Berliner Autorin, aber mit einem Buch, was tatsächlich mal sehr erfolgreich wurde, weil Elke Heidenreich es besprochen hat. Ja, wie kommen wir vor? Aber in den umso mehr halt eigentlich in den Buchhandlungen, in den kleinen unabhängigen Buchhandlungen. Und da gibt es sehr viele Fans und ganz viele tolle Buchhändlerinnen und Buchhändler, die dann das Programm immer da haben und empfehlen. Und natürlich ist alles, was irgendwie über Medien, von Podcasts bis Instagram-Empfehlungen und so, kommen die natürlich auch, finden die natürlich auch ihre Leserinnen und auch Leser, denn nein, es ist nicht so, klar, es gibt natürlich viele Frauen, die sich dafür interessieren, aber es gibt auch sehr, sehr, also es gibt schon viele Männer auch. Mhm. Ich meine, klar, in diesem Jahr konnte man jetzt nicht so viel oder gab es so gut wie keine Veranstaltungen oder Messen und so weiter, sowieso nicht, aber das sehe ich ja schon auch, wie das normalerweise ist mit dem Publikum. Das ist schon überwiegend Frauen, aber doch auch wirklich schon immer wieder auch Männer, die sich dafür interessieren oder die halt die Bücher kaufen. Und nicht nur, um sie weiter zu verschenken. Das weiß ich aus wirklich auch. Also von einigen, die auch schon länger Fans des Aviva-Programms sind. Ich denke, wer sich für diese Zeit interessiert, der kommt auch an dem Verlag nicht vorbei. Ja. So, ich meine, das ist einerseits der Vorteil, andererseits dann auch wieder ein Nachteil, aber komme ich dann gleich drauf, wenn wir den Zeitsprung machen, aber ich denke, das ist also über Buchhandel und Buchhandel, Medien und vor allem auch wieder über persönliche Empfehlungen, alles was, also das ist wirklich auch sowas, dieses Multiplikatorische, das ist total wichtig, denke ich. Also so, das höre ich immer wieder, dass es eine Rolle spielt und wer dann, dass dann schon so ein bisschen der Verlag als Marke für Literatur von Autorinnen und gerade eben auch mit einem starken Schwerpunkt der 20er, 30er Jahre, ist es wirklich auch der Verlag.
Mhm. Dann machen wir jetzt den Zeitsprung aus den 20ern in die 60er, 70er Jahre hinein. Du hast noch Annemarie Weber auf der Liste stehen. Die ist tatsächlich erst 1918 geboren worden in Berlin und hat dann eben nach dem Krieg geschrieben und war nach dem Krieg gerade in Berlin auch sehr bekannt. Ich, wie gesagt, für mich wieder ein blinder Fleck in meiner Literaturliste, den ich jetzt auffüllen möchte, weil das, was ich über die Romane gelesen habe, die du vielleicht jetzt kurz vorstellen kannst, macht auf jeden Fall große Lust, auch ein West-Berlin einer Zeit zu entdecken, über die ich literarisch gar nicht so viel weiß.
Ja, ich meine, ich kannte die auch irgendwie sehr lange nicht und war verblüfft, dass ich sie nicht kannte und war entsetzt, dass ich sie nicht kannte, weil ich dachte, als sie als sie noch lebte, lebte ich auch schon in Berlin und so. Und man also hätte sie noch kennen können oder das noch mitbekommen können. Ich habe sie eigentlich über ihren Ex-Mann, den Schriftsteller Rudolf Lorenzen, kennengelernt, dessen Werke im Verbrecherverlag veröffentlicht wurden. Unter anderem dann auch ein Bändchen, wo er auch viel über Annemarie Weber und auch über ihren Roman Westend geschrieben hat. Und so bin ich auf sie aufmerksam geworden, weil ich dachte, wer ist denn diese Annemarie Weber? Die sollte ich mir mal anschauen. Dann habe ich antiquarisch mir das Buch Westend von Annemarie Weber besorgt und war hin und weg von dieser Autorin, von dieser Schreibweise. Und da geht es um eine junge Frau in Berlin, Westend, 1945. Also es fängt an so kurz bevor die Russen kommen, in Anführungszeichen, und es hört auf 1946. Diese lakonische Schreibweise und dieser Blick auf die Ereignisse aus der Sicht einer jungen Frau in Berlin um die Zeit, ja, der hat mich umgehauen und ich dachte, das muss ich wirklich, also diesen Roman, den muss ich wieder veröffentlichen. Warum kannte ich den nicht und warum weiß man so wenig darüber? Natürlich gibt es viele Leute, auch eben gerade in West-Berlin, denen Annemarie Weber ein Begriff ist, aber ich bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste und ich denke, alle, also so, die dann noch jünger sind, also da ist es halt wirklich, ist auch dieses Wissen um diese Annemarie Weber, die dann auch damals mit ihrem Ex-Mann eben Rudolf Lorenzen, waren die wirklich so der Inbegriff so eines Bohempaars aus West-Berlin. Also so, und davon bekommt man auch sehr viel mit in dem zweiten Roman, den ich veröffentlicht habe hier im Aviva-Programm. Also der erste, dieses Westend, ist erstmals 66 erschienen.
Womit Sie ja als Autorin, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, ja, aber womit sie als Autorin ja zumindest relativ spät angefangen hat, oder wenn das jetzt ihr erster Roman war, vielleicht hat sie ja vorher schon geschrieben, aber das fand ich dann irgendwie auch interessant, dass sie nicht so eine junge, wilde Autorin war, sondern tatsächlich ja schon fast 40.
Ja, sie hat aber vorher als Journalistin sehr, sehr viel geschrieben. Also sie war schon eine sehr prominente Journalistin, als sie diesen Roman geschrieben hat, genau. Und aber klar, da ist es dann vielleicht auch wieder dann so ein Roman, der sehr viel Autobiografisches auch hat. Das ist ja dann auch wieder was Besonderes, also das auch zu wagen, einen Roman zu veröffentlichen, während die anderen Sachen halt auch viel mehr vielleicht das gemacht haben, was dann Ruth Lanzow-York auch in den 20er Jahren, so hat dann Annemarie Weber war ja als Journalistin dann einfach Reporterin, Beobachterin. Und das ist dann in den Romanen wieder nochmal was ganz anderes. Naja, und 69 hat sie dann den Roman Roter Winter veröffentlicht und da bekommt man halt viel mit so über das Berlin der Studentenbewegung, ein paar, ja, wo sie natürlich auch irgendwie tatsächlich sich und ihrem damaligen Ehemann Lorenzen irgendwie, also sich porträtiert, aber ein paar, die so sympathisieren mit der Studentenbewegung, aber eigentlich natürlich schon älter sind und so, aber nicht mehr so voll mit drin sind, aber andererseits dann in ihrem Kostümchen und so mit auf der Demo sind und so, wo sie dann immer aufpassen muss, dass die Nylonstrümpfe nicht kaputt gehen und so weiter. Aber diese Protagonistin in Roter Winter hat aber eine große Vorliebe für jüngere Liebhaber, die dann vor allem so diese schmuddligen kommunistischen oder also die Arbeiter und die langhaarigen Studenten und so, also das sind so dann immer ihre Liebhaber und genau. Und dann gibt es halt noch diese Beziehung zu dem Gatten. Also total interessant, dieser Blickwinkel auch, den Weber und ihre Protagonistin dann einfach auf die Zeit hat, also so nah dran, dann an der Studentenbewegung und an 68. Das kennen wir eben gar nicht. Wir kennen immer nur das mittendrin oder dann die andere Seite, also so die das verteufelt hat. Aber das ist wirklich so sehr differenziert mit total viel Humor und auch ganz viel Zeitkolorit. Also da ist wirklich ganz viel Berlin der 60er Jahre drin. Und ein bisschen weitergeführt wird das dann auch noch geht es noch in die 70er in dem Roman Die jungen Götter, wo dann halt auch nochmal diese Westberliner Zeit, auch wieder eine interessante Protagonistin mit einer großen Vorliebe für jüngere Männer dann auftaucht. Also auch sehr köstlich. Aha. Und da fällt mir auch ein, der Nachlassverwalter von Annemarie Weber ist ihr Enkel Robert Weber, der hat auch zu zweien der Romane ein Nachwort beigesteuert und auch wirklich mit sehr schönen Erinnerungen an seine Großmutter. Also ja, da denkt man so, es war bestimmt keine sehr einfache Person, also schon durchaus zwiespältig, aber wie interessant und wie spannend und ja, doch, hätte ich gerne auch mal kennengelernt. Aha.
Gestorben ist sie, weil das hatten wir noch nicht erwähnt, 1991. Und damit würde ich sagen, lassen wir die Toten ruhen. Die toten Autorinnen, die dank deiner Arbeit und deiner Publikation ja wieder ins Gedächtnis zurückrutschen. Jetzt zuletzt noch eine lebende Autorin, Marina Neubert. Hast du mir geschrieben, ist für dich eine Brücke zu dem Verlagsprogramm an sich. Was gibt's über Marina Neubert zu erzählen und genau, was hat sie mit Aviva zu tun?
Ja, Marina Neubert habe ich kennengelernt, als sie eine Lesung aus ihrem Manuskript gemacht hat, was dann danach im Aviva Verlag erschienen ist, unter dem Titel Kaddisch für Babuschka. Da ging es um eine Lesung von Stipendiatinnen der Stiftung Zurückgeben. Und ich war begeistert von dieser Lesung. Und hab dann nachher mit ihr oder gleich auch ihr gesagt, wie spannend ich das finde. Marina Neubert erzählt darin eine Geschichte oder mehrere Geschichten von einer Frau, die ursprünglich aus Lemberg, Lwów kam und in Berlin lebt. Und die hört, dass ihre Großmutter gestorben ist, also dort in Lemberg, und fliegt dann dorthin zum ersten Mal, seitdem sie die Stadt und das Land verlassen hatte, und wird wieder mit der Geschichte der Großmutter und mit der Familiengeschichte und mit der Stadt, aber auch mit der Beziehung zur Mutter, zur Familie konfrontiert. Und sie parallel dazu geht es um die Geschichte, an der die Autorin, die Protagonistin ist, gerade schreibt, als sie vom Tod ihrer Großmutter gehört hat. Das ist nämlich dann tatsächlich um die Geschichte auch einer Frau namens Hanna, die auf Spurensuche geht nach Lemberg. Das sind so zwei Parallelgeschichten, die eben die Gegenwart, die Berliner Gegenwart verbinden. Natürlich mit der Gegenwart dort in Lemberg, aber auch mit der Geschichte der Jüdinnen und Juden in Lemberg und eben dieser Familiengeschichte. Das ist für mich wirklich die Brücke dann zu dem Programm der 20er Jahre Autorin. Und wie sie schreibt, hat mich sehr begeistert. Es ist eine sehr, sehr poetische Schreibweise. Es ist sehr, ja, schon auch sehr heftig, sehr intensiv, aber also wirklich ein sehr, sehr guter Roman, finde ich. Und ich hatte vorhin gesagt, das ist sowohl Vorteil als auch Nachteil mit diesem Schwerpunkt der 20er Jahre oder dem einen Schwerpunkt der 20er Jahre. Das ist dann so, dass es auch nicht immer so einfach ist, dann das zu vermitteln, dass ich natürlich ganz viele tote Autorinnen im Programm habe, aber durchaus auch lebende, und dass ich die natürlich genauso wichtig finde, aber das ist dann immer so ein bisschen dieses Problem, dass man das vielleicht nicht so erwartet im Aviva Verlag. Also hiermit sage ich dann auch nochmal, ja, es gibt auch lebende, auch Berliner und andere Autorinnen mit total interessanten Büchern und die aber auch sich sehr gut in diesen Gesamtkomplex des Verlagsprogramms einfügen und denen ich auch noch mehr Leserinnen und Leser wünsche.
Ja, wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, jetzt einmal so einen großen Berlin-Bogen des Aviva Verlagsprogramms geschlagen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben eine gute Stunde gesprochen. Wunderbar. Ganz toll. Ich finde, es sind so viele einzelne Informationen drin. Da lohnt es sich auf jeden Fall, in die Bücher reinzulesen oder beziehungsweise die Bücher grundsätzlich nach und nach zu konsumieren. Ich werde, wie gesagt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in den Shownotes die Autorinnen natürlich nochmal benennen, die wichtigsten Werke benennen und das alles auch so verlinken, dass man schnellstmöglichst zu dem Buch kommt, wenn man möchte. Natürlich wird auch die Verlagsseite verlinkt, sodass man sich selber auch noch auf die Suche machen kann nach interessanten Autorinnen, sowohl Lebenden als auch Toten, die im Aviva Verlag erschienen sind. Ja, vielen Dank, liebe Britta, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, den Verlag und deine Autorinnen, von denen ich glaube, dass ich einige jetzt besser kennenlernen möchte, auch vorgestellt hast. Für Kritik und Hinweise zu diesem Podcast ist natürlich auch immer Zeit. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an mark@kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter dem Posting zu dieser Podcast-Folge auf Facebook, Twitter, Instagram. Ansonsten ist noch wichtig, dass es diese Blogparade, die Münchner Monatsensia gemacht hat, sehr, sehr, sehr viele Beiträge schon gibt. Als ich mit Irmgard Keun-Beitrag ist zum Beispiel schon der 55., was ich wirklich erstaunlich finde. Die Woche davor hatte ich einen Beitrag gemacht, das war schon der 25., also es geht sehr, sehr, sehr schnell. Mal sehen, ob ich noch in den dreistelligen Bereich komme. Ich gehe fast davon aus, dass wir jetzt dann wahrscheinlich wieder so im 70er, 80er Bereich landen und dann vielleicht mit der letzten oder mit den beiden letzten Folgen dann tatsächlich schon über 100. Also die Blogparade ist sehr, sehr aufregend, sehr erfolgreich und es gibt wirklich sehr, sehr viele tolle Frauen dort zu entdecken, die ja auf jeden Fall wiederentdeckt gehören. Von daher, Britta, also nochmal an dich vielen Dank für diese neuen Frauen, die ich jetzt durch dich habe kennenlernen dürfen, beziehungsweise die jetzt alle ein bisschen besser haben kennenlernen dürfen. Sie fügen sich gut in diese Blogparade ein und vor allem sehr gut auch in meinen Berlin-Kultur-Podcast. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Es war, finde ich, toll und sehr schön, dass wir bei der Blogparade dabei sind.
Ja.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.